Dich begeistern zum Beispiel so Volksfeste wie Schützenfeste, ne?
So ein bisschen, ja. Also es hat mich tatsächlich zweimal auf so einen Schützenthron gebracht.
Thron?
Allerdings Thron, ja, aber nicht als der Herrscher in der Mitte, der Mann mit der Königskette.
Die Meteor-Buttermaschine. Ein kleiner Eichenholzbottich, in dem mich der Milchrahmen zu Butter geschlagen wurde. Und spannend hierbei ist, jetzt kommen wir ein bisschen zu unserer Branche, die geriffelte Innenseite war die Inspiration für die erste Waschmaschine, die 1903 auf den Markt kam.
Ich glaube, wir werden irgendwann mal dahin kommen, dass wir ohne Wasser waschen. Also jedenfalls habe ich das Gefühl, wir erwarten das selber von uns. Weil mit jeder neuen Generation haben wir es wieder geschafft, ein bisschen an diesen Schrauben zu drehen.
Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Gütersloh, da war ich meines Lebens froh. Diesen Beweis anzutreten ist ein Grund, warum Phipps Junior und ich hier sind. Ein anderer, eine Mittelstandslegende aus, genau, Gütersloh. Und ein dritter, ein Erzengel aus dem Neuen Testament. Hat ihn jemand schon mal Wer ist wie Gott tituliert? Diese und andere Fragen beantwortet uns jetzt Miele Marketingmanager Horeca Michael Arendes. Herzlich willkommen im rollensympathischen Podcast-Studio auf eurem heiligen Boden.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Sascha. Voll. Podcast habe ich schon mal gemacht.
Ja, habe ich gesehen,
aber alles nur per Teams und hin und her geschickt.
Und kürzer.
Nichts wirklich live, genau,
ja.
Und kürzer.
Ja.
Aber so persönlich und das zweite Mal jetzt im Phipps Junior, das erste Mal ja bei euch auf der Messe, das ist schon ganz was anderes.
So sieht's aus. Auf der Messe warst du auch, hast mich extra noch besucht, da habe ich mich sehr gefreut.
Einen Tag vor der Taufe, weil an der
Alles weiß. Ja. Toll. Nee, das war sehr schön, der ganze Besuch, wer da so alles war und dass du auch noch vorbeigekommen bist bei deinem ganzen Stress am Stand. Toll. Ja. Wirklich großartig. Namensdeutung von Michael, sagt dir das was?
Ist der Erzengel, ja, in der Tat, der den Drachen trötet.
Ja, genau.
Das weiß ich, ja.
Sehr gut. Also auch der Bekämpfer.
Aber eigentlich lasse ich die Leute leben.
Wenn es gut läuft. Ist der Bekämpfer des Teufels und Höllendrachens, genau. Und der erste Satz meiner Einführung sagt dir auch was? Gütersloh?
Nie. Ich hätte den letzten Cowboy, der aus Gütersloh kommt, gewusst, aber weil das ist auch so ein Country-Lied. Aber mit dem Gütersloh kann ich nichts tun.
Also Harvey Kerkeling hat das ja mal gesungen in einem Film. Paderborn, da habe ich mein Herz verloren.
Oh, nee, das kann
Bibi
ich.
Bielefeld, da habe ich noch ein Bier bestellt. La, la, la. Und dann Gütersloh, da war ich meines Lebens froh. Siehst du, wieder was gelernt?
Ja,
auch
guck mal.
Anke Schläger sitzt hier kurz mit bei. Ja, jetzt brauchst du gar nicht so zu gucken, wenn du hier schon beisitzt, wie lange auch immer. Herzlich willkommen.
Ja, morgen.
Morgen. Schön, du machst ein paar Notizen, du sagst, was ich hier alles falsch mache, richtig?
Genau.
Genau. Ja, wir kennen uns ja auch schon noch länger als wir beide, Michael.
Ja, definitiv.
Ich weiß gar nicht, Internorga, wie viel Internorga.
Also ich mache das jetzt seit guten 25 Jahren
und
irgendwie von Anfang an
auch...
War ich bei der Internorga mit dabei. Ungefähr so lange müssen wir uns kennen.
Ich glaube, mein erster Auftritt war da 2009 oder 2008. 2007 habe ich angefangen bei Hotelier.de und ja, dann gab es auch eine Presseeinladung und dann haben wir uns jedes Jahr gut unterhalten. Und jetzt sitzen wir hier.
Genau.
Tatsächlich. Und
so entwickeln sich die.
Michael, wir haben das ja schon lange vorgehabt. Das hat sich dann immer, weil ich da auch ein bisschen schlampig war oder was auch immer.
Es war immer irgendwas.
Aber jetzt klappt es endlich. Wir wollen mal ein bisschen hier durch die Miele-Welt gehen. Wir wollen ein bisschen schauen, was hat sich alles entwickelt in der Wäscherei und Spültechnik. Und wir wollen erstmal ein bisschen zu dir kommen. Wir wollen nämlich in unserem Format unsere Gäste näher kennenlernen. Dich begeistern zum Beispiel so Volksfeste wie Schützenfeste, ne?
So ein bisschen, ja. Also es hat mich tatsächlich zweimal auf so einen Schützenthron gebracht.
Thron?
Allerdings Thron, ja, aber nicht als der Herrscher in der Mitte, der Mann mit der Königskette, sondern im Begleitvolk. Also bei uns heißt das dann eben halt, du bist mit auf dem Thron, du bist nicht der Schützenkönig. Das ist aber regional sehr unterschiedlich von der Deutung her. Also wenn man das in drei Dörfern weitererzählt, dann ist die Meinung Thron, so wie du es gerade auch gedacht hast, dass du da der Schützenkönig bist.
Ja.
Aber nein, ich habe nicht geschossen, mein Pflichtschuss schon, aber ansonsten gehst du mit, du gehst feiern, freust dich, dass du mit feiern kannst, bist überall eingeladen auf anderen Schützenfesten und das ist schon nett, muss ich sagen, das macht wirklich Spaß.
Ich komme deshalb drauf, weil du ja mein Schützenfoto geliked hast.
Ja, guck mal.
Ja, ja. Das mache ich ja jedes Jahr. Bin ja seit 3 Jahren bei uns in Buxtehude-Dammhausen im Schützenverein. Ja. Und dann mache ich immer jedes Mal das Foto aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das wird immer ganz gut angeliked. Ne? Und auch unter anderem von dir, deshalb kam ich drauf, weil wenn du das nicht mögen würdest, dann machst du das sicherlich nicht nur wegen mir.
Nein, und in 2 Jahren ist das letzte Mal 10 Jahre her. Mal gucken, was dann passiert.
Ich halte mich da noch zurück. Ich habe genug andere Sachen zu tun, abgesehen davon, dass man erstmal gut treffen müsste. Aber vielleicht schieße ich jetzt. Damit geht es schon mal los, fehlendes Talent. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich zumindest jetzt dann mal auch ein bisschen üben werde. Bisher habe ich mich da mal rausgehalten, aber nicht auf die Würde schießen, also wenn irgendwie auf den Schinken oder so. Oder einen Schinken gewinnen, nicht auf den Schinken selbst.
Okay, Schinken das gibt es bei uns zum Beispiel nicht. Bei uns kriegst du den Zepter, den Apfel und eben halt den Vogel als solches. Aber du kannst einen Tag später, glaube ich, kannst du Hampelmann-König werden.
Was ist das?
Das Hampelmann-König ist eigentlich nur einer, der den Spaß bezahlt für den Abend.
Aha.
Aber eigentlich hat er nicht großartig was zu tun, außer eben halt wirklich seine Runde Bier zu bezahlen und sich feiern zu lassen. Aber eigentlich hat er nichts auf Haken.
Okay, Hampelmann, haben wir wieder was gelernt. Ja. Einige von meinen Schützenfreunden hören den ja auch. Ne?
Ja.
Ich will keine Namen nennen, Till, aber viel Spaß bei diesem Podcast. Da wird er sich jetzt kugeln, wenn er das später hört. In einem Koga-Podcast wollen wir natürlich auch erstmal wissen, hast du schon mal in der Branche gearbeitet oder gejobbt irgendwann mal?
Tatsächlich nein. Hätte mich vielleicht irgendwie immer interessiert. Also ich sage jetzt schon bewusst vielleicht, das war jetzt kein Füllwort. Ich habe auch mal die fixe Idee gehabt mit einer Kollegin, die wirklich aus der Branche kommt, die auch heute bei uns als Key Account Managerin arbeitet. Wir haben vor Jahren schon gesagt, auch eigentlich sind wir so oft in Hotels. Wir haben so viel gesehen, was uns vielleicht auch nicht gefällt, wo uns der Dienstleistungsgedanke nicht gefällt, wo wir der Meinung sind, oh, das könnte man besser machen. Und dann haben wir gesagt, ach, weißt du, wenn wir gar keine Lust mehr haben, dann lass uns doch mal selbstständig werden. Wir machen eine Consulting-Firma in irgendeiner Form auf und wir gehen und gucken einfach mal und beraten einen Hotel-Gastronomiebetrieb in irgendeiner Form. So könnt ihr noch näher zum Gast kommen. Aber ist leider nie was raus geworden. Aber hätte ich echt Spaß zu gehabt, muss ich sagen.
Was ist dir denn wichtig in Hotels, beziehungsweise, wo du es gerade angedeutet hast, was stört dich denn in Hotels oder Restaurants?
Also es hat sich mittlerweile ja viel geändert. Aber vom Prinzip her ist es immer der Dienstleistungsgedanke. Das heißt, ich habe ja heute auch, wenn ich bezahle, in der Gastronomie habe ich ja ganz oft die Möglichkeit, 5%, 10%, was auch immer vorgegebene Prozent als Trinkgeld zu geben. Und wenn der Service wirklich richtig schlecht war, und das passiert ja durchaus leider manchmal, dann tue ich mich wirklich schwer, auf diesen Knopf zu drücken. So, und eigentlich muss man das ja erreichen, dass man sagt, oh, ich möchte ganz gerne am liebsten bei 20% drücken.
Klar.
Weil der Service so richtig gut war. Aber wenn das Ganze nicht rund ist, so, und da gibt es natürlich viele Kleinigkeiten. Ich sag mal, der Kellner am Tisch oder die Kellnerin am Tisch kann total super sein. Aber der restliche Ablauf ist es nicht. Neulich waren wir bei einem Spargelbuffet, weil wir haben ja gerade Spargelzeit.
Mhm.
Und am Tisch, hervorragende Bedienung, alles sofort gesehen, wirklich top. Aber am Buffet lief irgendwie nichts. Die Soßen waren nicht da, die Suppen waren leer, das Brot fehlte. Da hast du dich dann auch wirklich gefragt, ist es das? Gebe ich dafür jetzt mein Geld aus? Und du kannst ja nichts sagen. Also man kann man schon, aber weiß ich auch nicht. Ich habe es jedenfalls nicht getan. Ich habe mich nur im Stillen geärgert und habe gedacht, naja, eigentlich wäre ich vielleicht gerne mal wiedergekommen. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt.
Gibst du solchen Läden noch eine zweite Chance?
In anderer Gesellschaft vielleicht schon. Also wenn mich jemand einlädt und sagt oder bittet, also der muss jetzt nicht bezahlen im Sinne von einladen, sondern wenn er sagt, ja, du hast ja nicht Lust, lass uns dort doch nochmal hingehen, dann würde ich mitgehen. Aber ich würde das jetzt sicherlich nicht unbedingt freiwillig auswählen.
Verstehe ich. Das denke ich nämlich manchmal auch, wenn du irgendwo warst, wo es nicht gut war. So, gehe ich da nochmal hin oder nicht? Kommt genau darauf an.
Ja.
Aber finde ich dann schon wichtig, wenn man da in der Nähe ist.
Ja.
Also nicht, dass du jetzt 100 Kilometer dafür fährst.
Nee, das war auch.
Dann einfach nochmal hin,
ja,
genau. Wenn es passt, genau aus, wie du es sagst, und dann nochmal eine zweite Chance geben. Und weil wir haben ja immer weniger Gastronomie auf dem Land, gerade im Norden. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht, aber bei uns, das wird echt langsam kritisch. Und wenn ich mir gerade die Zahlen hier aus dem bayerischen Gastgewerbe, was ja nicht da gerade das Kleinste ist, im Vergleich von April 2025 zu 2026, ganz aktuelle Zahlen, geht das Beherbergungsgewerbe um 16,8% nominal zurück. 16,8. Ja, also das ist dann schon heftig.
Das spiegelt sich im Endeffekt ja auch darin wieder, was wir selber am Markt beobachten. Mhm. Also es ist jetzt ja nicht so, dass uns die Ware aus der Hand gerissen wird. Das muss man fairerweise ja so sagen. Ja. Ich meine, ich bin, wir haben eben gesagt, wir wollten ein bisschen die Leute kennenlernen, also mich vielleicht kennenlernen. Insofern, also ich bin 1987 bei Miele angefangen. Ja. Wer sich das jetzt ausrechnet, das sind ja nächstes Jahr erschreckende 40 Jahre. Aber das Gute daran ist, es gibt eine Urkunde, vielleicht eine goldene Uhr, auf jeden Fall ein Essen in der Stadthalle, wo Herr Miele beim letzten Mal zu mir schon gesagt hat, das war dann, als das 25-jährige Jubiläum war, dass er schon wüsste, wie das Essen wäre an meinem 40., weil es gäbe traditionell immer das gleiche Essen mit Rinderbraten und.
Ja.
Tatsächlich auch ganz lecker.
Ja.
Aber wir sehen eben halt auch, früher konnte man wirklich sagen, ach, du brauchst das Gerät, ja, kann ich liefern, habe ich. Wir haben aber auch teilweise sagen müssen, habe ich gerade nicht, müssen wir erst noch bauen. Also mit anderen Worten, wir waren so leicht, gerade im Bereich der Haushaltsgeräte war es sicherlich so, dass man Geräte verteilen musste, weil man nicht genug hatte. Mhm. Heutzutage ist das natürlich ganz anders. Wir müssen uns schon sehr bemühen, dass wir die Aufträge kriegen. Haushalt ist mal das eine, wir reden ja heute überhaupt nicht über Haushalt. Also vielleicht am Rande mal als Erklärung irgendwo, aber eigentlich reden wir ja über Professional und Professional ist ja eben halt das, oder der gewerbliche Geschäftszweig von Miele, die gewerbliche Business Unit, wie es dann offiziell heißt. Und da müssen wir schon kämpfen und sehen, dass die Investitionen wegbrechen, weil das Geld einfach nicht da ist. Und das hat jetzt nicht nur was mit Altenheim zu tun, mit Hotel zu tun, Entschuldigung.
Ja, ihr seid ja breit aufgestellt.
Genau, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt mit unserem Bauchladen quasi. Und ja, es sind auch die Altenheime und es sind eigentlich alle. Die einzigen, denen es vielleicht gerade ein bisschen besser geht, das sind die Feuerwehren, weil die das ein oder andere an Zuschüssen kriegen.
Mhm. Nochmal zu den Hotels zurück. Gibt es ein Lieblingshotel, Lieblingsrestaurant oder eine Lieblingsdestination von dir? Ohne, dass du jetzt jemand auf die Füße trittst, weil die es anders nicht sind.
Nee. Ich kann oder muss auch gar keinem auf die Füße treten, weil privat bin ich da relativ offen, gucke eigentlich nach der Lage. Da ist es mir fast egal, welcher Name an der Tür steht. Es muss einfach vernünftig sein. Wenn ich essen gehe, habe ich lange Jahre gesagt, ich hätte ganz gerne etwas, wo zumindest eine Stoffserviette liegt, weil ich dann wusste, es ist so ungefähr so das, wie ich mir das vorstelle. Passt heute nicht mehr ganz so, weil auch die wirklich tollen Läden mittlerweile auch keine Stoffservietten mehr haben. Sehr zum Leibwesen von Miele, weil wir sie dann ja auch nicht waschen müssen. Also das eine geht dann mit dem anderen einher. Ja.
Aber das ist nicht der Grund, warum du da immer gerne isst.
Nein, das war tatsächlich nicht der Grund. Aber ich habe einfach über die Serviette, habe ich tatsächlich so einen gewissen Stil und einen gewissen Anspruch von dem Haus erkannt und habe gedacht, oh ja, da bin ich. Da habe ich das Ambiente, was ich schätzen würde. So, und bei Hotels muss ich sagen, wir sind sehr gut firmenmäßig unterwegs, wenn wir mit Motel One zusammen etwas machen, weil die Lagen immer super sind. Das Beispiel Internorga zum Beispiel. Ja. Da haben wir immer das Hotel, was direkt am Michel liegt. Wir kommen in jede Richtung irgendwo hin. Ich kann zu Fuß zur Messe laufen, ja, bei gutem Wetter. Dieses Mal hat es sogar geklappt ein bisschen. Also ich weiß immer, wo das Handtuch hängt. Das ist überall gleich. Und
guter Standard.
Wenn es irgendwie geht, würde ich da immer hingehen.
Okay, alles klar. So, jetzt können
wir ohne Werbung zu machen.
Ja, nein. Jetzt können wir tatsächlich mal die Hörer aufsetzen. Das geht schon los.
Die Überraschungsfrage.
Ja, sowieso, ich weiß nicht, wie gut ihr euch kennt. Ich versuche es einfach mal. Ich lasse mal laufen, mal gucken, ob du sie erkennst.
Hallo lieber Michael, ich habe eine ganz spezielle Frage für dich, die sowohl deinen als auch meinen Kontext verbindet. Und ich möchte von dir wissen, wenn du morgen nicht mehr für Miele arbeiten würdest, sondern ein eigenes Hotel eröffnen müsstest, wofür würdest du dein gesamtes Marketingbudget ausgeben und wofür keinen einzigen Euro? Ich bin gespannt, was du sagst, freue mich auf den Podcast mit dir und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße aus meinem Hotel ohne Gäste in Oberschleißheim. Bis ganz bald mal wieder.
Kannst absetzen. Der letzte Tipp könnte ich dazu bringen. Oberschleißheim. Aber ich will dich jetzt auch nicht zu sehr auf die Folter spannen, oder?
Also erstmal vielen Dank für die Frage. Finde ich total cool.
Ja.
Überrascht mich natürlich ein bisschen.
So, das hat eine Überraschungsfrage.
Genau, aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich hätte natürlich mich mit dieser Consulting-Geschichte gut anfreunden können. Deswegen finde ich den Gedanken auch sehr positiv, irgendwie dorthin zu gehen. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, Ich habe, als wir beiden uns kennengelernt haben, Sascha, du und ich, als du mir den Podcast als solches vorgestellt hast, da hatte ich als Beispiel, hast du mir gesagt, ach, hör doch mal rein, und das war der Podcast von Caroline von Kretschmann. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, seit dem Tag folge ich ihr, sowohl mit dem Europäischen Hof als auch ihr privat. Völlig inspirierend, was sie tut, wie sie es tut.
Ja.
Und sie geht ja auch hin und investiert in ihre Mitarbeiter. Das machen ja viele andere Leute auch. Und die sagen, der Mitarbeiter, der muss ganz vorne stehen. Habe ich einen guten Mitarbeiter? Ist der Mitarbeiter zufrieden? Dann ist es irgendwann der Gast auch. Das heißt also, ich will ja einen zufriedenen Gast haben. Und wenn ich jetzt eben halt ein Hotel führe, muss ich die Gäste ja zu mir bekommen. Ich kann das vielleicht nicht über den Preis tun, aus Gründen möglicherweise. Also muss ich es irgendwie mit der Leistung tun. Vielleicht mit dem Namen, den ich mitgeben kann, vielleicht den ich übernommen habe, möglicherweise, kann ja sein. Aber auf jeden Fall würde ich es über die Mitarbeiter tun. Und das deckt sich insofern auch mit dem Consulting-Gedanken, dass ich eben halt möchte, dass die Leute die Dienstleistung so leben, dass sie dem Gast den Wunsch von den Augen ablesen. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt die hochglanzgedruckte Hotelbroschüre, die vermutlich eh immer liegen bleibt, weil das kann ich alles online machen. Das habe ich einmal und dann ist es fertig. Und das kann ich anpassen, ja, aber das sind nur Teile vom Budget. Ich würde das meiste in die Mitarbeiter stecken.
Frage ging, wo er das Marketingbudget reinstecken würde. Hast du jetzt ein bisschen mitbekommen, Anke? Ne?
Ah ja, stimmt.
Das hast du
leider nicht mitbekommen.
So, jetzt müssen wir noch aufklären, wer es ist. Wo wollte ich das sagen? Hotel Kompetenzzentrum?
War das Julia?
Ja.
Habe ich nicht erkannt.
Oh.
Ich habe den Namen nicht verstanden.
Okay, nee, hat sie auch nicht gesagt.
Doch, hier ist, sie hat ihren Namen gesagt. Okay. Also sie hat nicht gesagt von Klitz in Peter,
nee.
Aber sie hat gesagt, hallo, hier ist Julia. Und
sehr gute Ohren.
Also ich meine, sie muss dann Julia gesagt haben, aber ich habe Julia nicht verstanden.
Okay.
Dann hätte ich allerdings anders drauf geantwortet. Aber das ist gut, dass ich es nicht verstanden habe, weil ich hätte anders angeantwortet. Ja, das stimmt.
Also das war Julia von Klitzing-Peter vom Hotel Kompetenzzentrum. Dankeschön für die Frage und für die auch sinnige Antwort. Jetzt kommen wir zum Zweig, der für die Hoga auch sehr wichtig ist, der Hygiene. Bevor wir aber zu deiner Miele-Karriere kommen, lass uns mal ein bisschen in die Miele-Geschichte eintauchen. Das finde ich immer besonders spannend. Ich führe das mal ein bisschen so aus, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Wenn du eine Ergänzung hast, gerne. Mhm. Also 1899 wurde das Ganze von Karl Miele und Reinhard Zinkkahn gegründet. In einer alten Säge- und Kornmühle in der Gemeinde Herzeburg bei Gütersloh beginnt es mit 11 Beschäftigten und der Fertigung von Milchzentrifugen. Was sind denn eigentlich Milchzentrifugen?
Milchzentrifugen, also rund aus Holz. Damit fangen wir erstmal an. Das ist so die Grundform. So, und wenn du Bestandteile aus der Milch herauslösen willst, weil du da was anderes mitmachen willst, zum Beispiel Butter,
so,
dann bist du in der richtigen Richtung. Das heißt, Buttermaschine war dann das Nächste.
Genau.
Aber eben halt immer alles mit Holz.
Ja, genau. Also die sind heute, Milchzentrifugen sind auch heute noch weit in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie verbreitet. Und dann kam, genau, das fand ich auch witzig, die Meteor-Buttermaschine. Ein kleiner Eichenholzbottich, in dem der Milchrahmen zu Butter geschlagen wurde. Und spannend hierbei ist, jetzt kommen wir ein bisschen zu unserer Branche, die geriffelte Innenseite war die Inspiration für die erste Waschmaschine, die 1903 auf den Markt kam.
1903, überleg mir, das ist schon richtig, richtig lange her.
Ja, also 1903 die erste Waschmaschine. Von 1912 bis 14 wurden 143 Automobile ausgeliefert. Es hätte also fast Miele statt VW gelautet, aber wegen des hohen Kapitals Bedarfs wurde die Produktion eingestellt.
Wir hätten, wenn wir jetzt nicht in Pips Junior sitzen würden, hätten wir vielleicht auch im Museum in diesem Auto sitzen können, weil ein Auto haben wir im Museum stehen.
Genau, das kam nämlich 1996 nach Gütersloh zurück ins Miele-Museum.
Genau, nachdem wir es ganz, ganz lange gesucht haben und keiner, bis auf vielleicht zwei Leute, nämlich unsere Geschäftsführung, weiß, was wir jemals für dieses Auto haben ausgeben.
Aber ist das das letzte? Das ist das einzig
verfügbare Auto, weil das haben wir schon sehr lange gesucht. Vermutlich wird es kein anderes geben.
Ja.
Ist sehr schön restauriert.
1924 wurde in Bielefeld die Fahrradproduktion gestartet. 1925 gab es die ersten Kohle- und gasbefeuerten Trommelwaschmaschinen, deren Fassungsvermögen unter anderem für Hotels und Restaurants ausreichte.
Da kann ich sogar noch mal einhaken.
Gerne.
Das ist ungefähr so der Zeitpunkt, wo es hier in der Nähe, so Richtung Hannover, einen Verein gibt. Das ist, es ist eine Feuerwehr als quasi als Organisation, aber in Wirklichkeit ist es etwas mehr als diese Feuerwehr, weil die Feuerwehr selber in dem kleinen Dorf auch ein Dreschefest macht. Und bei diesem Dreschefest ist immer eine Waschmaschine. Und genau diese Waschmaschine, die ist nämlich eben halt Baujahr Mitte, Ende der 20er Jahre. Also die ist dann jetzt so gut 100 Jahre alt und die funktioniert noch. Und das ist genau der Gewinner gewesen bei einem Preisausschreiben, was wir im letzten Jahr gemacht haben, wo wir gesagt haben, oh, Miele sucht die älteste funktionierende Waschmaschine. So, und die haben dann damals gewonnen, kriegten dafür dann ein neues Gerät. Ja, und von daher, also wir machen das schon ein bisschen länger und es ist nicht unbedingt alles vergänglich.
Das war eine schöne,
einmal im Jahr wird es präsentiert.
Das war eine schöne Aktion. Ja. Ich glaube, die haben wir auch veröffentlicht bei uns. Ne? Kann das sein? Danke. Ja. Sie nickt weise. Dankeschön. 1929 präsentiert Miele Europas ersten elektrischen Geschirrspüler. 1931 kam Staubsauger in Torpedoform auf die Welt. 1954 Start der Zweiradmotorisierung, die 1960 wieder endet. 1958 verlässt der erste elektrische Wäschetrockner überhaupt das Werk. 1977 kommt die erste Mikrowelle von Miele auf den Markt. 1981 erhält der Computer Einzug in Waschmaschinen und Wäschetrockner. 1987, dein Geburtsjahr bei Miele, also da habt ihr was gemeinsam, erweitert die Besteckschublade den Geschirrspüler, ein Utensil, was jemand zu Hause sehr gerne mag.
Ja, nicht wegzudenken.
Nein.
Überhaupt nicht wegzudenken.
2001 gelangt die erste patentierte Schontrommel mit Wabenstruktur. Kommt die in die Waschmaschinen. Danach gibt es natürlich noch weitere Neuerungen, eigene Pflege- und Reinigungsprodukte sowie die Definition klarer Klimaziele. Das jetzt mal so aus dieser langen Geschichte von Miele, hast du da noch eine Ergänzung?
Naja, ich kann es ein bisschen ergänzen, weil das, was du erzählt hast, war jetzt so das Unternehmen allgemein. Und wenn du ein bisschen weiter guckst, ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, wir sind ja jetzt hier im Bereich Professional. Und Professional ist eine von 8 Business Units. Und mit 1 Milliarde Umsatz macht mich schon so ein bisschen stolz, dass ich das so sagen kann, die größte mittlerweile. Alles andere ist ein bisschen kleiner. Selbst die Haushaltswaschmaschinen sind ein klein bisschen kleiner. Aber wir sind im Jahre 1961 schon angefangen und sind im Bereich der Medizintechnik gestartet. Das heißt also, wir haben eben mal das Wort Hygiene ganz kurz benutzt. Früher haben wir Wäsche gewaschen, haben auch gesagt, das ist alles schön, das muss sauber werden, alles gut. Aber wir hatten ein anderes Verständnis von Hygiene, beziehungsweise wir hatten vielleicht nicht das richtige Verständnis von Hygiene. Ich sage es jetzt mal vorsichtig, ohne da irgendeinem auf den Schlips treten zu wollen. Aber mit der Medizintechnik, wo ja dann viele Regularien einhergehen und ich habe dann ja auch bei der Medizin habe ich auch Dinge wie Blut und sonst irgendwas. Also es ist ja am Patienten heutzutage gibt es dafür ja fürchterlich viele Gesetze, was man alles einhalten muss. Also schon sehr stark reglementiert. Da haben wir so richtig die Hygiene gelernt und haben das dann ins gesamte Unternehmen quasi mit übernommen. So, das heißt also, das, was wir in dem Bereich gelernt haben, haben wir übertragen auf den Wäschereibereich, auf die Geschirrspülmaschinen. Wir haben dann später, also ich sag mal, das war jetzt 61, ich will jetzt nicht jeden einzelnen Schritt machen, aber wir haben dann 30 Jahre später, 1991, haben wir zum Beispiel mit der Firma Keusler aus Wiesbaden, das ist eine Firma, die Reinigungschemie herstellt, haben wir das Verfahren Wetcare zusammen erfunden. So, und das ist zum Beispiel etwas, was es gerade in der Hotellerie, aber auch im Altenheim besonders gut gibt. Natürlich auch in niedergelassenen Reinigungen, Textilreinigungsbetrieben. Aber das ist etwas, wo ich als Hotel hingehen kann und kann sagen, oh, mein Gast, der hat das Erfordernis, dass das Sakko gewaschen werden muss oder dass das Hemd nochmal gewaschen werden muss. Das Hotel ist ein bisschen größer. Ich habe dann jeden Tag meine 3, 4, 5 Teile. Dann kann ich das mit einer ganz normalen Waschmaschine, mit den entsprechenden Programmen nebenher machen. Also nebenher in dem Fall leider dann über die Nacht. Möglicherweise, je nachdem, was die Erwartungen des Kunden so sind. Aber das sind eben halt Dinge, die ich selber machen kann, wo ich nicht in die chemische Reinigung gehen muss. Wo ich auch keine Dämpfe habe und, und. Und in den letzten Jahren, es hat sich ja unheimlich viel getan. Mittlerweile sind wir natürlich weitaus digitaler geworden, dass die Geräte vernetzt werden können. Wir haben die Trockner nicht ganz normal. Also früher kennt man ja, dass man einen Kondenstrockner hatte und einen Ablauftrockner. Da, wo ich nicht die Möglichkeit hatte, die Luft nach außen zu bringen, das war sowohl im Gewerbe als auch im Haushalt so, da gab es einen Kondenstrockner mit der Schublade drin oder mit dem dann entsprechenden Abfluss. Heutzutage ist das eine Wärmepumpe und auch selbst diese Wärmepumpe, da ist kein Kältemittel in der Form mehr drin, sondern da ist mittlerweile ein Gas drin, ein Propangas. Und über dieses Propangas habe ich absolute Ersparnis, was, ich weiß nicht, wenn das GWP, das Global Warming Potential, etwas sagt. Das ist die Erderwärmung oder die Erderwärmungsfähigkeit, beziehungsweise eigentlich ist gar keine Fähigkeit, ist eigentlich eher eine Gefahr, wenn man das so möchte. Das heißt also, die Erderwärmung wird durch einen ganz normalen Trockner mit Kältemittel wesentlich mehr beeinträchtigt als durch einen Trockner mit Propan. Mhm. Da habe ich dann nur noch 4% Potenzial, dass ich das GWP anhebe, als eben halt mit einem normalen Trockner mit Kältemittel.
Ja, gut.
Wir haben aber auch mal Luftreiniger gemacht, falls das mal irgendwie interessant ist. Das war im Jahre 2021.
Ja, zu einer gewissen Zeit.
Genau, zu einer gewissen Zeit. Mittlerweile ist das auch völlig obsolet. Kein Mensch fragt das mehr nach.
Okay.
Also auch bei unserem Marktbegleiter nicht. Als das kam, haben wir wirklich, wir haben abends am Schreibtisch gesessen, auch nachdem es lange dunkel war. Ich meine, es war sowieso dunkel, weil es der Jahreswechsel war, als wir das eingeführt haben. Aber am Ende hast du da gesessen und du hast deine Präsentation vorbereitet und irgendwelche Dinge dir ausgedacht mit irgendwelchen Agenturen. Und ja, man hat mir gesagt, ich möge doch vorsichtig sein in dem, wie ich das formuliere. Aber wenn ich ehrlich bin, das Glas Rotwein stand dabei. Nach 22 Uhr war es ja auch erlaubt. So, wir waren sowieso alle im Homeoffice und wir hatten Spaß dran. Ja. Es hat wirklich Spaß gemacht, so ein Projekt schnell durchzuziehen. Jeden Tag kamen neue Marktbegleiter. Und irgendwann waren sie dann leider auch wieder weg, aber genauso wie das Interesse der Kunden. Und heute spielt es keine Rolle mehr, dass, was es als Haushaltsgerät mal irgendwo gegeben hat, gibt es nach wie vor immer noch, ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber ja, vom Prinzip her.
Die bekannten Firmen dazu,
genau,
brauchen wir nicht zu erwähnen, aber nee. Die gibt es nach wie vor. Ja, sehr schön, wir kommen ja zur Digitalisierung und so kommen wir ja auch nochmal. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zu deinem Eintritt gemeinsam mit der Besteckschublade. Mhm. Also was hat dich denn 1987 dazu bewogen, dort zu beginnen und auch danach eine Ausbildung zum Industriekaufmann am Reinhard Mohn Berufskolleg zu absolvieren?
Tja, das war eigentlich, dadurch, dass ich ja schon ein bisschen älter bin, waren die Zeiten ja auch anders. Das heißt also, ich bin nicht derjenige, der 40 Bewerbungen geschrieben hat. Das musste man damals nicht.
Nee. Okay.
Das heißt also, ich habe nach der Realschule habe ich die höhere Handelsschule gemacht. Das war sowieso klar. Und ja, was machst du mit so einer Qualifikation? Du kannst in Gütersloh, konntest du zur großen Molkerei Strothmann gehen. Die gibt es heute nicht mehr. Die ist irgendwie im Campina-Konzern aufgegangen. Mhm. Und tatsächlich weiß ich nicht mal, ob es den so noch gibt oder ob der auch schon wieder umbenannt ist. Die haben mich aber nicht genommen. Weil zu dem Zeitpunkt wäre ich 18 gewesen und wir waren uns nicht einig, ob ich dann noch zur Berufsschule muss oder nicht. Ich hätte zur Bank gehen können, dafür war ich vermutlich zu schlecht, weil nach den Tests habe ich da nie wieder was gehört. Das waren drei, also zwei Banken, Strothmann und Nummer vier war Miele und dann war ich fertig.
Bertelsmann nicht?
Tatsächlich nein.
Bertelsmann ist ja auch groß in Gütersloh, um das mal einmal zu erwähnen.
Reinhard
Mohn ist ja nun entsprechend Gründer von Bertelsmann, ne?
Ja, genau. Ja,
genau.
Seine Frau ist ja auch noch die Patriarchin Liz Mohn, ja. Patriarchin in der Bertelsmann Stiftung.
Neben drei Miele-Leuten auch Ehrenbürger der Stadt Gütersloh.
Ne? Richtig.
Und da gehört übrigens noch zu das, hatte ich, das wollte ich noch sagen, Miele, die Inhaberfamilien haben die Kontrolle in der vierten Generation und sind dadurch freier in ihren Entscheidungen. Das ist also auch noch.
Das ist so und ich muss ehrlich sagen, das merkt man aber auch. Also wir sprachen ja eben über diese bestimmte Zeit, Anfang der 20er Jahre. Mhm. Schön, wenn man das jetzt so sagen kann.
Ja.
Ich kann mich als Kind daran erinnern, so in den 20er Jahren, wo viel getanzt wurde und. Das habe ich ja natürlich nicht erlebt, aber ich habe diese Sprüche hier immer gehört. Och, die goldenen 20er Jahre. Und na, so golden würde ich sie jetzt noch wirklich nicht
bezeichnen. Nein, gar nicht.
Aber es waren die 20er Jahre. Wir sind ja immer noch drin.
Ja.
Aber da hat man eben halt gemerkt, wie schön es ist, wenn man in einem Familienunternehmen ist, mit entsprechender Kapitalauslastung oder Ausstattung. Wo es zwar wichtig ist, dass Geld verdient wird, aber wo es auch wichtig ist, die Mitarbeiter zu halten und einfach mal in die Mitarbeiter zu investieren, ähnlich wie ich das ja auch tun würde. Nur in dem Fall ein bisschen anders, dass man sie nicht sofort alle rausschmeißt und sagt, wir können uns das nicht mehr leisten, ihr müsst gehen. Sondern man guckt schon, dass man das Ganze irgendwie alles am Laufen hält, weil wenn die ganze Situation sich wieder entspannt hat, muss man ja auch ewig klarkommen. Und ich finde, das hat hier sehr gut geklappt.
Ja. Wir haben auch andere Beispiele, wo es nicht so gut läuft. Deshalb finde ich das auch wichtig zu erwähnen. Du warst 33 Jahre Produktmanager in der Wäschereitechnik.
Ja, das stimmt nicht so ganz. Das ist der...
Das stand so bei LinkedIn.
Ja, ich weiß, das ist bei LinkedIn. Aber ich hätte da viel, viel mehr eintragen müssen. Also ich sag mal, ich habe vorhin mal von dem Bauchladen gesprochen bei Professional. Und ich habe auch schon irgendwie jedes Produkt, was wir zu der Zeit hatten, mal gemacht. weil schlichtweg und ergreifend sich das Unternehmen natürlich auch weiterentwickelt hat. Also ich habe irgendwann nach der Ausbildung, habe ich mal gedacht, ach eigentlich ist nett hier, aber woanders könntest du ja vielleicht auch mal hingehen. Mhm. Nicht verheiratet, nicht vergeben, nichts. Ja, was machst du denn? Bist ja nicht mal an Gütersloh gebunden. So, es hat sich sehr viel geändert. Und vor allen Dingen auch immer die Tätigkeit. Die gesamte Abteilung hat sich verändert. Früher war es vom Namen her Verkauf Inlandgewerbe, war aber trotzdem zuständig für die ganze Welt. Also passt vom Namen her schon gar nicht. Wurde alles von Gütersloh aus gesteuert, so wie es heute auch noch ist, aber in wesentlich größeren Strukturen. Aber ich habe mich in der Tat, ich habe mich mit Medizintechnik beschäftigt, habe mich mit Spülmaschinen beschäftigt. Ich war ganz extrem mal 1986 hat Miele Cordes übernommen. Das ist eine Firma, die stellte Mangeln her in Oelde. Mhm. Und weil sie Mangeln herstellte, war sie interessant für Miele auch. Andersrum war sie auch interessant für Miele, weil sie die Liegenschaften bot, im Endeffekt für die Fabrik, wo heute eben halt die Herde herkommen. Das ist unser heutiges Werk Oelde. Die Mangeln sind dann in das Werk Lehrte bei Hannover gegangen und haben unser Portfolio hervorragend ergänzt, muss man ganz klar so sagen. Das heißt also, es hat sich unheimlich viel da getan. Und ich habe irgendwie nie die Lust verloren und habe gedacht, so, jetzt springst du ab. Sondern ne, es war immer ein nettes Miteinander.
Was war so ein Highlight, was du mit auf den Weg gebracht hast in der Ladenführung oder was du mit begleiten durftest?
Also tatsächlich habe ich die Mangelgeschichte tatsächlich im Jahre 1989 muss es gewesen sein, als ich in meiner Ausbildung eine Vierteljahresarbeit, hieß das früher, musste man intern zusammenschreiben, also wie so eine Art Projektarbeit, was man denn gelernt hat und so ein bisschen ein kleiner mini-wissenschaftlicher Ansatz, wie man denn bestimmte Dinge gesehen hat. Und dann habe ich mich eben halt damit beschäftigt, wie man die Firma gekauft hat, wie man sie integriert hat oder integrieren könnte, sollte.
Zur Ausbildung, in der Ausbildung
war das. Das war noch in der Ausbildung. Okay. Mhm. Aber war interessant, deswegen kriege ich das mit den Jahreszahlen auch noch so halb. Bisschen. Ja, genau. War spannend. Und irgendwann wurde es dann tatsächlich die Wäscherei.
Ja, wunderbar. So, guck mal. Moin. Wir stehen hier schon auf dem Parkplatz. Leute gehen hier längs, fahren hier mal durch, aber das stört uns nicht. Das ist nämlich authentisch, nicht?
Ich weiß nicht, ob man die Kirchenglocken hören kann, aber es ist jetzt genau die Mittagszeit, wo die bayerische Weißwurst nicht mehr leben sollte.
Okay, also Mangeln als Highlight, auch spannend. Anfang 2021, der Wechsel ins Marketing, keine Lust mehr auf Produktentwicklung.
Ja, auch das ist dieses LinkedIn-Ding. Also wir haben eigentlich angefangen 2001 mit der Umstellung der Organisationsform und seitdem mache ich Marketing. War ein bisschen weiter weg vom Produkt, das kam dann zwischendurch dann wieder rein. Und heute ist es ja so, also spätestens seit 2004, dass die Organisation erst rechtlich nicht, mittlerweile ist es auch rechtlich so, die Vertriebsgesellschaft Deutschland ist. Heute ist es eben halt die Ausgründung aus der ehemaligen Miele und Zieh KG, die es als Mutti immer noch gibt. Mhm. Im Rahmen dessen habe ich dann angefangen, 2001 schon mit Organisation von Messen, okay, mit Prospekten und sonst irgendwas. Das war eher so, na, dass man so dieses klassische Handelsmarketing, dass auch ein Händler, der irgendwelche Bedürfnisse hatte, dass man auch dem irgendwas gegeben hat. Irgendwelche Abbildungen, Texte, Anzeigen und sonst irgendwas. Also das wuchs auch alles so ein bisschen, weil es im Professional diesen ganzen handelsunterstützenden Bereich so in der Form nie gegeben hat. Das gab es alles nur für den Haushalt. Mhm. So, und damit sind wir angefangen. Und daraus wurde dann eben halt der Marketingbereich, Produktmanagement, das kam dann alles zusammen. Und da sind wir jetzt heute.
Das ist übrigens nicht LinkedIn schuld, sondern der das da einträgt.
Ja, ich weiß. Und das war ich. Aber ich hatte dann irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber
geil. Ich hatte ja nochmal nachgefragt. Deshalb
ja, konnte ich das nur so übernehmen. Ich bin seit 87 bei Miele. Das ist ja auch das Entscheidende.
40 Jahre, hatten wir schon gesagt. Lass uns jetzt mal auf Entwicklungen schauen, die waren und die kommen. Was sind denn die größten Veränderungen bei Spül- und Wäschereitechnik an sich, also allgemein? Mhm. Und welche haben dich da am meisten beeindruckt?
Naja, also früher war die Umschreibung für Gewerbe eigentlich immer, das muss schnell gehen, egal wie, egal was kostet. Ja, dafür haben wir einen Warmwasseranschluss, dafür haben wir einen Drehstromanschluss, wird schon passen. Mhm. Hauptsache, du bist schneller. Mhm. So, und das ist heute natürlich schon gar nicht mehr so. Also ja, natürlich, wir wollen schnell sein, aber wir haben auch in den heutigen Liegenschaften, egal ob das jetzt Hotel oder was auch immer ist, habe ich einfach nicht mehr die Möglichkeit, dass ich immer einen Warmwasseranschluss habe oder ich habe nicht die Möglichkeit, dass ich immer einen Drehstromanschluss habe. Das heißt also, wir müssen mit dem, was wir an Technik mitbringen, einfach klarkommen. Mhm. Das heißt also, wir schrauben an ganz anderen Dingen. Wir schrauben an Waschverfahren, wir schrauben an Trommelgeometrien. Also das heißt, wenn ich, du sprachst eben die Schontrommel an. Früher hatten wir sehr, sehr große Löcher in der Trommel, wo erfreulicherweise der Schmutz, auch der gröbere Schmutz, gut rauskam. So, und irgendwann wurden die Löcher ein bisschen kleiner und irgendwann sind wir auf die Schontrommel gekommen, wo man gesagt hat, okay, ich habe ein wabenförmiges Lochmuster, um auf diese Art und Weise kleine erhabene, beziehungsweise beim Trockner sind es kleine Einbuchtungen zu haben, wo ich einen Wasser- beziehungsweise Luftfilm, also je nachdem, ob Waschmaschine oder Trockner, habe, um dann über diesen Film die Wäsche schonend bewegen zu können. Einerseits schon bewegend und trotzdem aber auch wieder ein bisschen Mechanik zu haben, ohne zu viel Mechanik zu haben. Mhm. Das heißt also, viele Dinge, die so ja im Hintergrund quasi passieren, sind manchmal gar nicht ersichtlich. Also wir haben jetzt ganz neu, haben wir auf der Internorga, ich glaube, ich habe es dir auch, glaube ich, sogar gezeigt, wir haben das PowerWash Pro System gezeigt. Das ist ein System, wo wir in der Waschtrommel vorne im Bullauge in der Tür ein kleines Loch haben, wo eine Pumpe hinter sitzt. Und da spritzen wir das Wasser direkt nochmal in den Waschzyklus rein. Das heißt also, wir haben nicht die Menge des Wassers erhöht, sondern wir haben sie quasi sogar noch ein bisschen gesenkt, weil die Trommelgeometrie mittlerweile ein bisschen anders geworden ist. Wir haben also nicht mehr eine große Aussackung, wo die Heizkörper drin sind, sondern wir haben den Totraum da unten verändern können. Auf die Art und Weise braucht man ein bisschen weniger Wasser. Wenn ich ein bisschen weniger Wasser habe, dann brauche ich natürlich auch ein bisschen weniger Chemie, die in diesem Wasser gelöst ist. Ich muss weniger aufheizen, also spare ich dann Energie. Und wenn ich dann dieses Wasser, das Wenigere, wenn ich das effektiver verteile, habe ich auch mehr von diesem Wasser. Das heißt also, wir sind sowieso hingegangen und konnten Wasserstand immer wieder senken, weil ich glaube, wir werden irgendwann mal dahin kommen, dass wir ohne Wasser waschen. Also jedenfalls habe ich das Gefühl, wir erwarten das selber von uns, weil mit jeder neuen Generation haben wir es wieder geschafft, ein bisschen an diesen Schrauben zu drehen.
Aber irgendwo sind da ja auch physikalische Grenzen gesetzt.
So, und das, also ich sag mal, viel durch diese etwas veränderte Trommelgeometrie, aber dann eben halt, dass man wirklich das Wasser nochmal gezielt vorne einspritzt, um es noch mehr über das Textil zu geben. Oder eine andere Innovation ist, die Wäsche muss ja transportiert werden. Dafür gibt es 3 Mitnahmerippen. Und diese 3 Mitnahmerippen, die sind normalerweise gelocht, sind sie bei uns auch, aber die sind bei uns anders gelocht als üblich. Und zwar so, dass das Wasser nicht sofort, wenn die Mitnahmerippe unten einmal durchs Wasser geht, dann nimmt sie ja die Wäsche mit, aber sie nimmt auch das Wasser mit, Mitnahmerippe. Und dieses Wasser lässt sie dann erst vielleicht so ab 11 Uhr runterrechnen, während wir das früher vielleicht schon ab 9 Uhr haben rechnen lassen. Also mit anderen Worten, wir schaffen es, dass das Wasser von 11 Uhr vielleicht auch bis 1 Uhr rübergeht oder vielleicht auch bis 2:30, wenn ich das mir so auf der Uhr vorstelle, während es vorher schon vor 12 Uhr ausgerechnet hatte. Das heißt also, wir kriegen wesentlich mehr Effektivität aus diesem Wasser heraus. Wir kriegen auch mehr Kraft von dem Wasser in das Textil rein, weil es andere Waschprogramme gibt, wo wir hingehen und sagen, weißt du was, wir machen jetzt zwischendurch einfach mal ein kurzes kleines Schleudern, als wenn wir richtig schleudern wollen würden, aber nur ganz kurz, das ist so eine, ja, quasi wie so eine kleine Rampe, das heißt, wir gehen hin und schleudern an, ziehen die Umdrehung nur um 20, 30 Umdrehungen hoch, dann drückt sich das Wasser durch das Textil ein bisschen nach außen und dann gehen wir wieder runter und waschen ganz normal weiter. So haben wir dann, ohne großartige Mechanik zu haben, die dem Textil schaden würde, eine ganz sanfte zusätzliche Mechanik eben halt durch das Wasser, was durch das Textil drückt. Weil im Endeffekt komme ich ja von, wenn man mich jetzt sehen würde, ich rubbel gerade auf dem Waschbrett so quasi. Dieses Waschbrett muss ich ja in irgendeiner Form nachempfinden, weil die Waschmaschine macht das ja für mich, dass die Wäsche sauber wird. Und irgendwie muss die Kraft und ja, das muss ja alles irgendwie funktionieren.
Okay.
Ich könnte jetzt noch ganz viel dazu erzählen,
ja,
wie es geht, aber vermutlich willst du das gar nicht.
Wie viel? Nee. Also klar interessiert mich das an sich schon, aber wir wollen hier ein bisschen schauen allgemein auf die Entwicklungen. Wie viel Arbeitszeit, Energie und Wasser wird denn heute im Gegensatz zu damals ungefähr weniger verbraucht? Also kannst du das beziffern?
Ich habe jetzt keine wirkliche Zahl, wo ich sagen kann, in den letzten 50 Jahren oder sowas ist das so weit runtergegangen. Aber bei der letzten Veränderung, das mit dem PowerWash Pro, wenn ich jetzt eine 20 Kilo Waschmaschine nehme, also eine Maschine, wo wirklich 20 Kilo Trockenwäsche reingehen, kann ich sagen, dass ich 18% weniger Energie verbrauche, einfach dadurch, dass ich das Wasser anders eingebe. So. Das sind ja alles so kleine Bausteine, die man ja auch oftmals gar nicht so sieht.
Was hältst du von der Formel Technologie bzw. Digitalisierung ist eine Antwort auf den Fachkräftemangel? Also, wie hilft die Digitalisierung von HOGA Mitarbeitern konkret? Und wo siehst du für die Zukunft noch Potenzial? Stichwort Robotik und KI.
Ich könnte jetzt wieder sagen, spannende Frage, weil es uns trifft. Aber ja, es ist in der Tat spannend, weil es ist so ein paar Jahre her. Da kriegte ich plötzlich auf den Schreibtisch das erste digitale Produkt. Und habe ich gedacht, was machen wir jetzt damit? Ich bin es ja nur gewohnt, dass wir Produkte haben, die ich anfassen kann.
Ja.
Ob das ein großes Gerät ist oder auch ein kleiner Einsatz für ein bisschen Besteck in der Spülmaschine. Aber es war immer zum Greifen. Und plötzlich war es Software. Hm. So, und das Erste, was wir bekommen haben, war auch tatsächlich etwas, was in diesem Fall gerade auch im Hotel helfen kann. Nämlich eine Software, die da heißt Move. Das ist eine Verbindung zwischen Gerät und Tablet, PC, Handy, was auch immer, wo ich zum Beispiel an der Rezeption eben feststellen kann, oh, ist die Maschine im Keller fertig oder ist sie nicht fertig? Das heißt also, wir haben ganz zu Anfang, als wir das quasi in der Kundschaft getestet haben, hatten wir schon Leute, die haben gesagt, ja, ihr könnt ganz viel. Ihr könnt Daten auslesen, ihr könnt reporten, ihr könnt alles Mögliche machen, was man mit Daten eben halt so machen kann, Verbräuche auswerten und ich weiß nicht, interessiert uns alles nicht. Wir wollen wissen, wann die Maschine fertig ist. Und dann brauche ich nicht zusätzlich runtergehen. Ich kann das an der Rezeption eben sehen. Ich habe kein Personal für unten. Aber die Dame die oder der Herr, je nachdem, wer gerade an der Rezeption ist, geht dann eben runter, lädt um, stellt was Neues an und geht nicht fehl dahin. Mhm. So, das sind so ganz einfache Dinge. Das hat sich mittlerweile natürlich viel weiterentwickelt, dass das viel spezieller wird. Aber dieses Digitale zu unterstützen, selbst diese digitale nur grundsätzliche Vernetzung, selbst das entwickelt sich weiter in unterschiedlichsten Bausteinen. Ich habe vorhin mal gesagt, dass wir auch im Bereich der Medizintechnik unterwegs sind. Die Kollegen im Medizinbereich, die müssen jeden Arbeitsschritt, wenn sie was sauber machen, wenn sie was desinfizieren, müssen das alles dokumentieren. Mhm. Das müssen die schriftlich machen, persönlich, dass da auch wirklich der Name dran steht. Ich, Michael Arendes, habe das jetzt aufbereitet und das war okay. Das müssen wir in der Wäscherei natürlich nicht oder auch in der Spülküche nicht. Aber die haben schon ein Tool, wo sowas mitgeht. Wir werden auch sowas Ähnliches irgendwann mal kriegen. Mhm. Zwar nicht mit dem Hintergedanken, aber mit dem Hintergedanken, viel mehr Funktionen einzubauen. Dass ich Wäsche automatisch wiegen kann, dass ich sie ohne Fehler zusortieren kann. Das heißt also, ich bin auch in der Lage, meine Wäscherei so zu installieren, dass ich integrative Kräfte beschäftigen kann, denen ich sage, das, was da im roten Wäschesack ist, das musst du jetzt nehmen. Und dann ist der Wäschesack rot. Dann habe ich an der Steuerung der Maschine habe ich einen roten Rahmen oder einen gelben Rahmen für den gelben Wäschesack um den Namen des Programms. Und dann weiß ich ganz genau, roter Wäschesack, Programm mit dem roten Rahmen starten und dann geht alles andere von selber.
Jetzt haben wir von Inklusion gesprochen auch, ne?
Genau. Okay. In dem Fall ist es Inklusion, aber das muss ja nicht unbedingt nur die Inklusion sein.
Aber ja, zum Beispiel für mich, ne? Ich bin ja nun auch nicht der Hellste, was sowas angeht.
Ja, dich möchte ich dann inklusiv betreuen.
Also ich könnte ich diese Maschinen und so weiter selbst betätigen? Offensichtlich ja, wenn das
ja
für inklusive Leute ist.
Du könntest sie auch betätigen, wenn du Fremdsprachler wärst. Ja. Das heißt also, wenn ich dich jetzt in Portugal aussetze und du kannst kein Portugiesisch, was ich mal annehme, dann hast du an jeder Steuerung ein kleines Flaggensymbol, das grinst dich an. Das kannst du nicht übersehen. Mhm. Und wenn du da drauf drückst, dann ist auch völlig egal, welche Sprache die Maschine spricht, die musst du nicht mal kennen. Aber dann hast du sofort die Auswahl und kannst dann lesen die internationalen Sprachen und dann wählst du eben halt Deutsch. Mhm. Und ab da kannst du mit der Maschine wieder sprechen und die Maschinen haben sogar, wenn du es nicht richtig verstehst, haben sie sogar einen Hilfemodus, wo du dann wirklich hingehen kannst, ziehst dir das runter und lässt dir jetzt erklären, was du tun musst. Aber eigentlich sind die Programme alle deutlich benannt. Also wenn du Hemden waschen möchtest, dann steht dort auch Hemden. Mhm. Und wenn es da nicht steht, weil es vielleicht jemand gelöscht hat, kannst du es dir da hinlegen.
Und das wird sich ja weiter fortsetzen. Da ist ja eigentlich keine Grenze gesetzt, keine physikalische.
Nicht wirklich.
Spannend, was da noch so alles kommt. Drehen wir den Spieß mal um. Wie nimmt denn Miele seine eigenen Mitarbeiter mit, um Digitalisierung in die Köpfe und in die Herzen zu bringen? Ich hatte das gleiche mal mit Hartmann Tresore. Liebe Grüße an Markus Hartmann. Da will ja auch seine Leute, dass sie digital werden und seine Tresore etc. War auch sehr spannend. Deshalb finde ich diese Frage hier auch nochmal ganz, ganz gut.
Das ist auch total spannend. Wir hatten zwischendurch mal, als alle Welt so anfing, darüber zu reden, wir das aber noch nicht hatten, war es schon so, dass wir gesagt haben, oh, wir hätten ganz gerne. Weil es gibt und wie könnten wir das denn lösen? Und mein größtes Erfordernis war relativ schnell, mein Chef gehörte einer Pilotgruppe an, Der konnte auf internes Wissen, also alles, was wir in den Miele-Datenbanken gespeichert haben, auf irgendwelchen Laufwerk liegen haben, in seinem eigenen Outlook-Postfach, konnte er schon zugreifen. Wir durften das am Anfang noch nicht, weil es schlichtweg und ergreifend, die Zeit war noch nicht so weit reif und man hat es erst mit diesen Leuten getestet. Und wenn ich im Urlaub war und habe dann die Mails gesehen, die er geschrieben hat, dann waren da Dinge drin, wo ich wusste, das kann er eigentlich nicht wissen oder er muss ewig lange dafür gebraucht haben, um sich die Quelle zu suchen, und stelle dann fest, dass zwischen Mail-Empfang und Mail gesendet, also seine Antwort-Mail, nur 2-3 Stunden lagen. Also weiß ich, das muss er anders gemacht haben. So, und er hat es natürlich anders gemacht. Er hat es mit ChatGPT gemacht. Beziehungsweise ganz am Anfang hatten wir noch andere Lösungen, aber ChatGPT ist aktuell das, was wir jetzt benutzen.
Ja.
Vorher war es meistens Copilot. So, und mittlerweile habe ich das auch, darf ich das auch, und auch Innendienst als auch Außendienst sind logischerweise jetzt dran. Das heißt, wenn mich jetzt einer fragt, kannst du mir bitte die Laufzeiten im 30-Grad-Programm bei der Spülmaschine XY geben, dann kann ich das tun. Und zwar, weil ich das schnell frage, nicht weil ich es ewig lange suchen muss. Mhm. Und das sind schon Dinge, die entlasten unheimlich. Natürlich ist es auch mal ganz nett, wenn man sich Texte zusammenfassen lassen kann. Ich bin nicht so der Freund davon zu sagen, also gut, Marketing ist ja eh eine andere Anforderung an AI, als wenn ich jetzt irgendwo in der Fertigung bin. Die werden Dinge machen, die nicht vergleichbar sind mit dem, was wir tun. Aber bei uns ist es ja doch eher so die Kopfarbeit. So, das heißt also, wenn ich mir irgendwas zusammenfassen lasse, mir eine Idee geben lasse, was ich jetzt nicht mache oder was wir nicht machen, ist, dass wir hingehen, wir lassen uns Bilder erstellen und gehen mit KI-generierten Bildern raus, sei es auf die Webseite, in irgendwelchen Flyern, das tun wir gar nicht, überhaupt nicht. Aber einfach mal eine Idee zu bekommen, wie könnte man denn etwas machen und es dann richtig zu tun, ja klar, gar keine Frage.
Und machen das alle Mitarbeiter, machen die da mit? Ich meine, dann wird es ja auch die und die gehen, dann wird es die Begeisterten geben, dann wird es die...
Natürlich, hast du immer die und die, aber... ich muss gestehen, bei den Schulungen für den Bereich im Außendienst, wo auch wirklich auch Ältere im Moment dabei sind, also im Innendienst, ist die Altersstruktur tatsächlich sehr jung im Moment. Aber im Außendienst haben wir durchaus auch noch ein paar Kollegen, die ein bisschen älter sind. Die Akzeptanz war hoch. Die haben alle gesagt, doch schön, ja, möchte ich mich mit beschäftigen. Einige hatten das auch schon.
Erleichtert ja auch, merkt man dann
auch. Absolut, ja. Klar. Also von daher, ich kann mir das nicht wegdenken. Und auch wenn ich jetzt mal auf die Branche gucke, also ich gehe jetzt meinetwegen in die Spülküche. So. Was habe ich in der Spülküche? Da ist es warm, da habe ich Dampf, da ist es unangenehm, da ist es vielleicht eng. So. Da habe ich in der Form die KI, ja, keine Ahnung, jemand, je nachdem, wie man das ausgestaltet. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann jemanden gibt, der die Körbe automatisch belädt. Bestückt, entlädt oder, falls das nicht, zumindest die Geräte entsprechend bestückt, dass er den Korb da reingibt. Also diese Tätigkeiten, die keiner so wirklich gerne macht, die sehr, sehr stupide sind, die aber irgendwie mehr oder weniger eintönig sind, weil sie validierbar sind. Ja, sowas kann ich mir schon vorstellen, dass sowas alles passieren wird. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das noch so ewig lange dauert.
Das haben wir. Internet ist ja auch kein Neuland mehr. Ne?
Eben so. Wir dachten mal, es setzt sich nicht durch.
Setzt sich auch nicht durch.
Hat geklappt.
Ist anders gekommen.
Hat geklappt.
Maschinen aus Wasch- und Spültechnik sind im besten Fall langlebige Gebrauchsgüter. Mhm. Was hat sich hier bei den Anbietern selbst und geändert, damit dieser Anspruch auch erfüllt wird?
Ja, was hat sich getan? Bei Miele eigentlich, ich sage jetzt mal erfreulicherweise, gar nicht so viel. Und zwar deswegen nicht, weil wir einen bestimmten Anspruch an unsere Produkte haben. Das heißt, wir testen unsere Geräte einfach auf bestimmte festgelegte Lebensdauern, was wir erwarten, was die Produkte können müssen. Und man guckt immer mit allen Optimierungen, die am Gerät stattfinden, wie weit kann ich das Gerät noch optimieren, dass ich diesen Anforderungen noch genüge. Das heißt also, wenn ich sage, eine Spülmaschine muss 28.000 Spülzyklen halten, dann kann ich nicht das Material so dünn machen oder den Sprüharm so labberig bauen, dass er nach 10.000 Betriebsstunden aussteigt.
Ist das jetzt eine Betriebsstunde? Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Wird getestet?
Wir geben mal so vor. Also ich sag mal, beim Trockner sind es 40.000 Programmabläufe. Beim Haushaltsgerät sind es 5.000 Programmabläufe. So, das ergibt dann 10.000 Betriebsstunden. Bei uns sind es aber 30.000 Betriebsstunden. So, das heißt also, da sieht man, wo der Unterschied zwischen Haushalt und Gewerbe am Ende auch ist. Tockner haben wir gesagt 40.000, Spülmaschine 28.000. Das sind so diese quasi internen Normen, die wir einhalten wollen und auch einhalten, weil wenn das so nicht ausgetestet ist, dann würden wir das Gerät auch nicht rausgeben.
Die Lieblingsbürokratie.
Jetzt kommt die Lieblingsbürokratie. Ich bin nämlich jetzt insofern, inwieweit verstärken politische Rahmenbedingungen das Ganze, also damit die langlebigen Gebrauchsgüter langlebig brauchen. Das wäre jetzt die Frage, aber du kannst gerne auch eine eigene Bürokratie, die dir gar nicht behagt, egal aus welchem Bereich, nennen.
Ja, also Bürokratie ist ja sowieso immer schwierig, ne? Also ich mag es eigentlich gar nicht, wenn ich Bürokratie habe. In meinem täglichen Leben, also wenn ich überlege, wie ich groß geworden bin hier bei Miele, dann weiß ich, dass wir ganz, 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 ganz viel Papier hatten, dass Dinge 3 bis 4 Mal gemacht wurden, die am Endeffekt aber immer den gleichen Outcome hatten, aber es war immer wieder Papier dabei. Das war ja auch Bürokratie in irgendeiner Form. Ja. Das heißt, eigentlich ist für mich die schönste Bürokratie, die ich nicht merke, die mich nicht behindert, aber trotzdem irgendetwas regelt und für irgendetwas sorgt. So, also wenn ich eine klare Regelung habe, zum Beispiel wenn ich jetzt sage, unsere Geräte sollen so und so lange leben, dann ist das ja auch in gewisser Hinsicht eine Bürokratie, aber für mich regelt sie dann eben halt, dass das Produkt, was rauskommt, so ist, wie es sein muss. Wo ich aber wirklich einen Fips kriege,
Der Arme. Der Arme ist so gemeint.
Nein, ist der Fips Junior, der ist ja noch nicht so alt, der kann das haben. Aber wo ich mich wirklich drüber ärgern kann, ist, wenn Dinge einmal bürokratisch abgeprüft sind, also ich sag mal, ich gehe jetzt mal ins Bauwesen, da habe ich irgendwie einen Veranstaltungsraum, der ist völlig okay, ist alles abgenommen, brandschutztechnisch, alles super. Und dann muss ich ein Fenster austauschen und brauche dafür irgendwie den Architekten und der muss vielleicht auch noch irgendwas einreichen, weil, ich sag mal, keine Ahnung, sich von außen irgendwas verändert, aber auf jeden Fall, man kriegt das mit. Ich tausche das nicht einfach nur so still und heimlich aus, sondern man sieht es öffentlich, dass ich da ein bisschen was mache. Aber ohne großartig umzubauen. An sich, die Funktion, alles bleibt gleich. Und plötzlich, dadurch, dass ich diese kleine Änderung mache, erlischt plötzlich die Betriebserlaubnis dieses Raumes oder dieser Halle, weil der Brandschutz ja plötzlich nicht mehr funktioniert. Und das ist für mich eine Bürokratie, da könnte ich mich wirklich aufregen.
Ja.
Da habe ich Hals. Da habe ich Puls. Ja. Wie Horst Schlemmer. Da habe ich nicht nur Rücken, da habe ich Puls.
Absolut verständlich. Nee, das ist völlig absurd. Schönes Beispiel für schlechte Bürokratie. Dankeschön. Die politischen Rahmenbedingungen jetzt für die langlebigen Gebrauchsgüter, ist da auch was dann übertrieben ist?
Wie meinst du das?
Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, ach, jetzt führen die wieder was ein, jetzt wie Brandschutz jetzt in diesem Fall nicht, aber gibt es da irgendwas, wo man auch sagt, oh, das ist jetzt aber doch einer zu viel gewesen für eure Maschinen. Das ist doch irgendwas, steckt da ja nicht drin.
Naja, sagen wir mal so, wir unterscheiden ja zwischen Haushalt und Professional. Im Haushalt ist es so, dass jedes Produkt natürlich, wenn es ein Elektroprodukt ist, gelabelt ist, hat also ein Energy-Label. Und wir haben das bei uns im Bereich aus unterschiedlichsten Gründen nicht. Gibt es eben halt entsprechende Vorschriften, dass man das bei vielen Geräten gar nicht muss. Aber da, wo man es muss, da kriegen wir das mit, welche Bürokratie das dahinter hängt. Dass ich bestimmte Zeiträume habe, in denen ich das alte Label noch benutzen darf, das neue aber vielleicht noch nicht parallel laufen lassen habe und dann irgendwann darf ich beides parallel und dann darf ich das andere nicht mehr. Dann musst du wirklich gucken, was habe ich noch im Lager, was muss ich sehen, dass ich wegkriege, was muss ich vielleicht aus dem Lager wieder rausnehmen, dass das der richtige Sticker dran ist. Obschon das Gerät gar nicht anders ist, es ist einfach nur die Rechtsvorschrift, die sich geändert hat für dieses Label. Am Ende ist alles gut und schön, aber es ist sehr, sehr kompliziert.
Ja, das ist doch mal ein schönes Beispiel.
Ja.
Auf meine Frage, die ich dann präzisiert habe.
Ja, genau. Ja, man muss es ja manchmal erst verstehen.
Ja, ja. Wie sorgt man als Hersteller für zuverlässige Ersatzteilverfügbarkeit? Die Krisen, wie auch die Herrscher dieser Welt, decken da ja große Anfälligkeiten auf. Wie war das zum Beispiel in Corona? Da war ja auch nicht mehr alles verfügbar.
Ja, jein. Bei Miele ist es so, dass wir 15 Jahre lang nach Auslaufen einer Serie uns die Ersatzteile hinlegen. Das heißt also, wenn morgen die Waschmaschine XY das letzte Mal vom Band läuft, haben wir von dem Gerät für die nächsten 15 Jahre die Ersatzteile da. Das heißt, einerseits nimmt man natürlich das, was man dann noch gerade so hatte, weil es gibt ja auch eben halt im Auslaufen der Fertigung sowieso Teile, die dann überbleiben. Gerade im Professional-Bereich ist das so. dass man aufgrund der etwas geringeren Losgrößen, die wir ja auch tatsächlich bauen, ist ja nicht so, dass wir jeden Tag 10.000 Gewerbewaschmaschinen mit 20 Kilo Fassungsvermögen bauen. Das heißt, man hat sowieso ein paar Teile von der Fertigung über, die man dann dafür einlagert. Und natürlich, im Laufe der Jahre gibt es da auch eine entsprechende Bestandsführung. Und wie in jedem vernünftigen Lager auch, ist da auch ein gewisser Bestand. Klar haben wir, bei Corona wird es schwierig, sobald ich mal Teile von irgendwoher besorgen muss, was nicht direkt um die Ecke ist, dass ich das vielleicht gerade nicht bekommen kann. Aber grundsätzlich garantieren wir dir, wenn du dir das Gerät kaufst, 15 Jahre lang bekommst du ein Ersatzteil.
Jetzt einmal diese klassische Frage. Da hat ja mein Chef, Ex-Chef, auch mal einen schönen Artikel drüber gemacht. Wann lohnt sich eine eigene Gewerbewaschmaschine und wann macht es doch Sinn, jetzt für dich vielleicht nicht so toll, aber wann macht es doch Sinn, vielleicht auf Mietwäsche zu setzen?
Ach, ich will jetzt nicht sagen, dass das für mich nicht so toll ist, weil auch der Mietwäscher muss ja unter Umständen, je nachdem wie groß er ist, mit irgendwie seinen Geräten waschen. zugegebenermaßen würde der sicherlich Produkte von uns, weil die größte Waschmaschine hat ja nur 35 Kilo Fassungsvermögen, da würde er vermutlich einen vergessenen Wäschesack mitwaschen. Mhm. Das heißt also, der arbeitet schon irgendwo mit Tunnelwaschanlagen, wo wir natürlich gar nicht mit unterwegs sind. Ja. Aber es ist durchaus so, dass wenn ich selber im Haus wasche, ich natürlich meinen Prozess in der Hand habe. Das heißt also, ich bin dafür zuständig, selber dafür zuständig, dass ich immer Wäsche habe, in einer mir bekannten und auch in einer von mir steuerbaren Qualität. Weil ich ja Ich kann gucken, mit welchem Waschmittel arbeite ich, wie viel arbeite ich damit. Dosiere ich über oder eben halt auch nicht. Also ich kann alles beeinflussen. Ich habe mit Sicherheit vollen Einfluss auf die Qualität der Wäsche, die ich auch einkaufe. Beim Mietwäsche habe ich das manchmal auch, je nachdem nach Modell. Manchmal muss ich auch das nehmen, was gerade im Angebot ist. Viele Dienstleister sind fairerweise natürlich schon so flexibel und sagen, wenn du rosa möchtest, kriegst du rosa, mit Rüschen meinetwegen auch das noch. Aber der Vorteil natürlich bei der Großwäscherei ist, es ist ja nicht so dieser riesen Anfangsinvest. Gar keine Frage. Mhm. Ich brauche auch kein Personal. Also ich habe leider ein paar Punkte für die Großwäscherei. Das ist absolut so. Ja. Aber ich habe natürlich Punkte für das Inhouse-Waschen.
Klar.
Ich bin einfach flexibel. Ich kann reagieren. Ich kann reagieren, wenn ich plötzlich eine höhere Auslastung habe, mit der ich nicht kalkuliert habe. Wenn ich sag mal mit der Qualität der Wäsche von extern nicht zufrieden bin. Also wir beobachten das immer mal wieder, dass viele Leute sagen, ja, das ist zwar alles sehr praktisch, dass mir die Wäsche abgeholt wird, aber eigentlich bin ich nicht so richtig mit der Qualität zufrieden. Mhm. Ich gebe lieber 1-2 Cent mehr aus und eigentlich, ach, bis da eigentlich bin ich mit einer Mischform ganz gut zufrieden. Mhm. Ich gebe die Flachwäsche, die ja nun wirklich arbeitsaufwendig in einem kleinen Haus wäre.
Flachwäsche ist was?
Flachwäsche ist das, was wir bezeichnen, was ich mangeln müsste, wenn ich nicht gerade stubefreie Wäsche habe. Genau. Mhm. Serviette, ich komme wieder auf die Stoffserviette. Stoffserviette.
Kreisfüßig.
Genau, die Bettwäsche, Tischwäsche, also alles, was wirklich vernünftig ein gescheites Finish haben muss, das geht dann oftmals in die Großwäscherei. Währenddessen alles, was Frotte ist, Küchenwäsche, Schürzen, alles, was ich als Arbeitsbekleidung habe, vielleicht die Uniformen oder sonst irgendwas. Uniformen wären zum Beispiel wieder das für die Wettreinigung, für die Nassreinigung, für das Wettcleaning-System, was wir eben mal besprochen hatten. Das heißt also, ich kann bestimmte Dinge, also ich würde es fast so ein bisschen als Sonderwäsche plus Forte bezeichnen. Das ist so dieses hybride Modell, dass ich das im Haus mache, weil ich da einfach mehr Einfluss auf die Qualität habe.
Ja.
Und der Großwäscher auch da vielleicht an seine Grenzen kommt, weil er mehr Durchsatz hat mit der Flachwäsche und das andere ist einfach zu individuell.
Aber schön mal aus berufenem Mund und nicht nur per Schrift von Ex-Chefe, aber der Artikel war auch sehr gut. Hier, Frau Schlieger, hast du noch Ergänzungen oder ist gut?
Das sind Dinge, über die wir in den letzten Jahren eigentlich immer wieder gesprochen haben, vor allen Dingen du, aber ich kann dir folgen, weil ich kenne diese Argumente.
So. Punkt. Wir haben einiges hier gesehen und gehört, auch hier drin. Mhm. Wir stehen immer noch auf dem Miele-Parkplatz.
Ist immer noch ruhig.
Es ist immer noch ruhig. Die einen, die wollten nicht mit uns sprechen, aber wir haben wunderbar miteinander gesprochen. Vielen Dank dafür, für die ganzen Einblicke. Und wir wollen jetzt nochmal, ich möchte jetzt nochmal die Kantine kennenlernen.
Oh, das ist hervorragend.
Weil jetzt ist Mittagszeit, jetzt passt das gerade gut. Und ja, danke für die ganzen Einblicke, für die Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Für die für den Parkplatz hier. Phipps hat sich, glaube ich, sehr wohl gefühlt.
Ja, wir uns auch bei Phipps, ja? Also, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist eine total angenehme, gemütliche Atmosphäre. Ich habe zwischendurch mal auf die Uhr gelinst, aber irgendwie auch nicht wirklich was erkannt. Ob es jetzt an meinen Augen liegt oder weiß ich auch nicht, aber es ist, die Zeit verfliegt hier im Flur. Ja. Ist viel, viel besser, als wenn du jetzt im Besprechungsraum sitzt.
Siehst du? Sehr schön. Dann vielen Dank.
Sehr und gerne.
Tschüss, sagen wir.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.